SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Stefan Schmidt. Schön, dass Sie uns zuhören. Ein paar Tage hat dieses Jahr ja noch, aber schon jetzt lässt sich die eine oder andere Bilanz ziehen. Nicht zuletzt hat das Jahr 2017 ein paar Veränderungen gebracht in Politik, Medien und Gesellschaft. Unwahrheiten zum Beispiel heißen jetzt alternative Fakten. Ein Begriff, den wir dem Umfeld von US-Präsident Trump verdanken. Dabei ist das Phänomen an sich ja nichts Neues. Menschen mit abweichendem Realitätsverständnis hat es vermutlich schon immer gegeben. Nur bieten soziale Netzwerke und andere Online-Plattformen inzwischen leicht zugängliche weltweite Bühnen für Leute, die dem medialen Mainstream ganz persönliche Mythen entgegensetzen möchten. Und da ist der US-Präsident nur das prominenteste Beispiel. Der Psychologe Dr. Marius Raab von der Uni Bamberg hat mit seinem Team untersucht, wie Menschen aus Einzelinformationen Geschichten bauen, wie sie also selbst ein Bild von dem konstruieren, was wir Wirklichkeit nennen. Das Ergebnis ist einigermaßen erstaunlich. Demnach sind Verschwörungstheorien nämlich mehr als nur ein Nischenphänomen. Herr Raab, haben wir am Ende alle eine gewisse Neigung zu alternativen Fakten?
Auf jeden Fall. Also eine wichtige Komponente bei allem, was mit Verschwörungstheorien zu tun hat, ist ja auch der Wunsch, Rätsel zu lösen oder einfach der Wirklichkeit ein bisschen mehr Erkenntnis abzuringen. Und insofern steckt hinter der Neigung zu alternativen Fakten oft auch einfach Neugierde, die Welt besser zu verstehen. Und das ist ja auch erstmal eine sehr positive Eigenschaft, die dann aber eben manchmal auch umschlagen kann, dass man sich verrennt in Erklärungen, die, nicht mehr so stimmig sind oder so viel Wahrheit enthalten.
Ja, wie kommt es denn nach Ihren Erkenntnissen genau dazu, nämlich, dass sich Menschen erst Verschwörungstheorien zusammenbauen und dann verrennen?
Ein wichtiger Faktor bei Verschwörungstheorien ist sowas wie Vertrauen. Also ich kann nicht alles, was mir begegnet, nachrecherchieren. Ich bin auch ein bisschen darauf angewiesen, den Medien oder auch der Regierung zu vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen fehlt, dann kommt es dazu, dass Leute vielleicht weiterbohren und sagen, das kann ja alles nicht stimmen. Was auch noch oft mit reinspielt, ist das Gefühl, abgehängt zu sein oder nicht mehr so viel Einfluss auf sein eigenes Leben zu haben. Und wenn diese Sachen zusammenkommen, fehlendes Vertrauen, bisschen Ohnmachtsgefühl, dann werde ich mir irgendwie nach Ursachen suchen und schauen, woran liegt denn das, dass es mir so schlecht geht und dass ich niemandem mehr vertrauen kann. Und das ist so oft die Grundlage für Verschwörungstheorien im Allgemeinen.
Das klingt ja jetzt doch aber wieder so, als wäre das Ganze eine Ausnahmesituation mit den Verschwörungstheorien, als wären da ganz bestimmte Typen von Menschen betroffen. Aber Sie haben ja eine Studie gemacht und dabei herausgefunden, dass so eine gewisse Neigung sehr weit verbreitet ist.
Ja, also wir haben zum Beispiel Informationen über den 11. September gesammelt, offizielle Statements, aber auch aus Internetforen und ein bisschen abwegigeren Seiten, Informationen, die auf eine gezielte Verschwörung hindeuten und dann Leuten mit dieser Information konfrontiert und sie gebeten, ihre stimmigste Geschichte zum 11. September zu konstruieren. Und je nachdem, welches Maß man anlegt, muss man sagen, also so 2/3 der Geschichten, die dabei rauskommen, müsste man eigentlich als Verschwörungstheorie klassifizieren, weil da zumindest der amerikanischen Regierung eine Mitschuld an diesem Ereignis gegeben wird.
Und obwohl es aber diese Tendenzen gibt, hat sich ja am Ende zum Beispiel doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass Neil Armstrong im Jahr 1969 auf dem Mond gelandet ist, dass die alten Ägypter die Pyramiden ohne Hilfe von Außerirdischen gebaut haben und dass eben der Terroranschlag vom 11. September 2001 zwar schlimm war, aber eben nicht das Werk von düsteren US-Geheimdiensten. Wie setzt sich denn unter den verschiedenen Geschichten am Ende genau das durch, was wir landläufig dann als objektive Wahrheit ansehen?
Wenn so ein gewisser gesellschaftlicher Konsens da ist, wenn jetzt auch die Medien entsprechende Belege bringen, die Wissenschaft entsprechende Belege bringt und die Leute dann diesen Informationen vertrauen und auch sagen, das passt zu ihrer allgemeinen Lebenserfahrung, dass das so stimmt, dann wird sich ein Konsens durchsetzen. Schwierig wird es immer dann, wenn vielleicht auch sehr wichtige Werte auf dem Spiel stehen. Ich möchte mal ein Beispiel Impfen verdeutlichen. Ich kann sehr gut gebildet sein, auch wissenschaftlich sehr gut ausgebildet, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass irgendwie Gesundheitssystem nicht mehr so funktioniert, wie ich das gerne hätte, dass das Individuum nicht mehr die Rolle spielt, die es verdient. Und dann werde ich vielleicht nach Informationen suchen, was in diesem Gesundheitssystem schiefläuft. Und dann komme ich vielleicht zu der Erkenntnis oder zu der mutmaßlichen Erkenntnis, dass Impfungen gar nicht den Nutzen haben, den sie uns versprechen. Und dann kommt so eine Spirale in Gang an Informationssuche, an immer weiter recherchieren, immer wieder bestätigende Informationen zu finden. Und dann kann es eben dazu kommen, dass so ein Konsens gar nicht mehr möglich ist. Und auch beim 11. September, wenn wir nach Amerika schauen, so groß ist der Konsens vielleicht gar nicht, wie wir uns das manchmal denken würden, gerade beim 11. September.
Jetzt halten sich ja Journalisten ganz traditionell oft für Aufklärer. Welchen Einfluss haben die etablierten Medien auf diesen Prozess?
Also gut, Medien, und da sind wir wahrscheinlich auch bei der Wissenschaft, wir haben ja beide den Anspruch, Informationen zu liefern. Und letztlich ist das natürlich eine sehr wichtige Rolle. Und was vielleicht manchmal ein bisschen fehlt, ist auch die Bescheidenheit. Also wir müssen natürlich beide als Medienleute und als Wissenschaftler klar machen, wie kommen wir zu unseren Informationen, wie kommen wir zu unseren Schlussfolgerungen. Und wenn wir das irgendwie als gegeben voraussetzen und aus der Überlegenheit des Wissens vielleicht auch manchmal so ein bisschen eine moralische Überlegenheit ableiten, dann wird es schwierig, weil dann fangen die Leute wiederum an, uns als solide Quelle in Frage zu stellen, wenn wir sowas wie Information und Moral anfangen zu verquicken. Also das ist dann eine sehr gefährliche Schiene.
Jetzt haben ja Qualitätszeitungen in den USA ihre Rechercheteams aufgestockt, um zum Beispiel Trumps Tatsachenbehauptungen schneller und effizienter belegbar überprüfen zu können. Wie sinnvoll ist dieser Umgang mit zweifelhaften Realitätskonstruktionen?
Vielleicht nicht der perfekte, aber das Beste, was wir haben. Also wir können ja nicht anders, als immer wieder zu schauen, zu recherchieren und dem Fakten entgegenzusetzen. Ansonsten, also was bei Verschwörungstheorien immer sehr gefährlich ist, ist, wenn man das als Kampfbegriff, so auch wie Wutbürger zum Beispiel, wenn ich quasi eine ganze Bevölkerungsschicht oder eine ganze Meinungsgruppe abstemple als Verschwörungstheoretiker, dann wird sich die Polarisierung halt noch mehr verstärken. Das heißt wirklich das neutrale Liefern von Fakten und irgendwie eine verlässliche Stimme in diesem ganzen Informationszirkus zu sein, wäre jetzt meiner Meinung nach das Beste, was wir tun können. Also ich wüsste jetzt auch keine bessere Möglichkeit, als immer wieder sich auch selbst neu in Frage zu stellen und Informationen bereitzustellen.
Sagt der Psychologe Dr. Marius Raab von der Uni Bamberg in der Medienwelt. Ja, auf Verschwörungstheorien kann man auch leicht verfallen, wenn man sich mit der Lage der Pressefreiheit in der Türkei beschäftigt. Die Ulmerin Meşale Tolu ist zwar Anfang der Woche aus der Untersuchungshaft freigekommen, aber Menschenrechtler schätzen, dass noch immer mehr als 150 Journalisten in der Türkei im Gefängnis sitzen. Darunter nach wie vor Weltkorrespondent Deniz Yücel. Mehr zur aktuellen Lage vor Ort und zu den Perspektiven von Karin Senz aus dem ARD-Studio Istanbul.
Wenn es nach Präsident Recep Tayyip Erdogan geht, dann gibt es in der Türkei kein Problem mit Pressefreiheit.
Dünyanın hiçbir yerinde medya Türkiye'deki kadar serbest değildir.
Nirgendwo auf der Welt sind die Medien so frei wie in der Türkei, hat er Mitte des Jahres gesagt. Zumindest viele Medienvertreter sind es nicht. An die 150 sitzen im Gefängnis. Für Erdogan kein Widerspruch. Wir werden nicht dulden, dass Mitglieder von Terrororganisationen oder Agenten von ausländischen Geheimdiensten unter dem Deckmantel des Journalismus hier agieren. Auch Deniz Yücel hat er einen Agenten und Terroristen genannt. Der deutsch-türkische Korrespondent sitzt seit Februar in Istanbul in Untersuchungshaft, ohne Anklageschrift, ohne Prozess. Durch den Ausnahmezustand ist das problemlos möglich. Untersuchungshaft darf 7 Jahre dauern. Außerdem kann Erdogan beispielsweise Zeitungen schließen, wenn sie die nationale Sicherheit bedrohen. Das hat er auch gemacht. Und er ist noch weitergegangen, sagt der Journalist Aydın Engin.
AKP oder Erdogan.
Statt Journalisten zu kaufen, kauft er ganze Medien auf. Zeitungen zum Beispiel oder Fernsehsender. Heute kontrollieren Erdogan und die AKP 70% aller Medien in der Türkei. Und man darf nicht glauben, dass die restlichen 30 freie, unabhängige Medien mit Berufsethos sind. Nein, das sind, man könnte sagen, sterile Medien. Der 76-Jährige war auch schon im Gefängnis, mehrmals. Nicht nur unter Erdogan, denn auch schon früher hatte es kritische Presse in der Türkei schwer. Journalismus ist für ihn Berufung. Drum schreibt er, trotz Druck und Ruhestand, ab und zu noch für eine der wenigen regierungskritischen Zeitungen, die noch übrig sind in der Türkei, für die Cumhuriyet. 17 ihrer Mitarbeiter stehen im Moment vor Gericht. Einer der angeklagten Cumhuriyet-Mitarbeiter ist Ahmet Şık. Er soll Terrorpropaganda für die Gülen-Bewegung betrieben haben. Vor einigen Jahren war er allerdings schon mal angeklagt, weil er ein kritisches Buch über Gülen und seine Anhänger geschrieben hatte. Das zeigt, wie bizarr viele Vorwürfe sind, findet auch der Oppositionsführer im türkischen Parlament Kemal Kılıçdaroğlu. Der Kampf gegen die Gülen-Bewegung ist zu einem Kampf gegen Regierungskritiker ausgeartet. Was haben Tageszeitungen wie Cumhuriyet oder Sözcü mit der Gülen-Bewegung zu tun? Diese Zeitungen sind schon immer gegen die Gülen-Bewegung aktiv gewesen.
Bütün hayatları zaten FETÖ'yle mücadeleyle geçmiş.
In der Türkei halten es viele Regierungskritiker mit Descartes. Ich stehe vor Gericht, also bin ich. Die Schriftstellerin und Journalistin Euerbeider gehört dazu. Heute erscheinen ihre Artikel auf der unabhängigen Online-Zeitung T24. Beider nimmt kein Blatt vor den Mund, nennt ausländische Journalisten in der Türkei in Haft Geiseln.
Es gibt viele Geiseln in der Türkei. Alle Ausländer, die im Gefängnis sind, die Deutschen oder
so. Viele mutige Journalisten wählen inzwischen den Weg übers Internet für ihre Artikel. Auf Dokus Haber zum Beispiel oder Diken. Auch die Ulmerin Mişale Tulu hat für ein linkes Nachrichtenportal in der Türkei gearbeitet. Im April wurde sie unter Terrorverdacht festgenommen. Jetzt kam sie aus der Untersuchungshaft frei, im Gegensatz zu Deniz Yücel.
Wir sind beide Journalisten. Wir sind Journalisten, die ein Dorn im Auge sind, wahrscheinlich von dem Staat. Ich bin heute zwar frei, aber natürlich erwarte ich, dass Deniz Yücel auch freikommt.
Dafür müsste Erdogan aber anerkennen, dass Journalismus nicht gleich Terrorismus ist.
Eine Bilanz zur Lage der Medienfreiheit in der Türkei jetzt am Jahresende, nachdem sich zumindest ein bisschen was zu bewegen scheint. Zurückgeblickt und bilanziert wird ja dieser Tage überall und ständig. Das Fernsehen hat schon Anfang des Monats damit losgelegt und inzwischen blicken auch immer mehr Anbieter im Netz zurück auf das zu Ende gehende Jahr aus ihrer Sicht. Michael Mayer über Jahresrückblicke als Medienphänomen.
Neujahrsnacht 1951-52. In dieser Nacht der überschäumenden Lebensfreude, in dieser Nacht, in der die Berliner 6 Millionen Pfannkuchen aßen,
schon 1952, als das Fernsehen noch in seinen Kinderschuhen steckte, blickte die noch junge ARD-Tagesschau auf das abgelaufene Jahr zurück. Damals ging es noch so richtig um etwas, um tausende noch nicht heimgekehrte Soldaten etwa oder das Schicksal der aus ihrer Heimat vertriebenen Schlesier. Aber auch um die kleinen Heldengeschichten, die noch heute jeden Jahresrückblick menscheln lassen.
In dieser letzten Nacht des alten Jahres trieb ein halbgesunkenes Schiff auf dem Atlantik. An Bord ein einziger Mann. Kapitän Kurt Carlsen.
Heute sind die Jahresrückblicke in ARD und ZDF, etwa das Album des Jahres, eine eher klassisch gemachte Abfolge der Bilder, Ereignisse und Katastrophen des abgelaufenen Jahres. Aber auch Talkshows wie Maybrit Illner schauen zurück und auch die Satire lässt sich nicht lange bitten und schaut auf das alte Jahr, etwa als vergangene Woche in der ZDF-Heute-Show einmal mehr der goldene Vollpfosten verliehen wurde.
Die Heute-Show verleiht Donald Trump den Vollpfosten 2017 und zwar in der Kategorie unermüdlicher Kampf für den Weltfrieden. Herzlichen Glückwunsch.
Auftakt der vielen Rückblicksrevuen war aber bereits Anfang Dezember. RTL lud mit Günter Jauch zum großen Rückblickslagerfeuer. Menschen, Bilder, Emotionen heißt die Sendung und der Titel ist Programm. Unter anderem machte Boris Becker live im Fernsehen einen Seelenstriptease und sprach über seine Schuldensituation.
Ich bemühe mich nach bestem Wissen und Gewissen, dem Gläubiger, das ist die Bank, die Schuld zu zahlen, die die zweifelsfrei gibt. Allerdings streiten wir uns über die Zinsen.
Die Sendung ist eher ein menschelndes Kuriositätenkabinett als ein Jahresrückblick. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert Menschen mit Markus Lanz im ZDF. Wer schaut so etwas eigentlich? Das fragt sich der Weltmedienjournalist und Fernsehkritiker Christian Mayer auch.
Ich persönlich sehe keinen Reiz, aber es könnte natürlich ein Reiz sein, so ritualistisch zu sagen, ach Mensch, ja, gucke ich mir den Jauch auch nochmal an und das waren die Menschen des Jahres oder Kerner oder wer das sonst moderiert, dann habe ich da auch einen Haken drunter gemacht. Ich glaube aber auch, dass die Quoten nicht so besonders gut sind.
Und in der Tat hatte zumindest die Jauch-Sendung ihre schlechteste Quote seit Jahren. So richtig scheint das Konzept nicht mehr anzukommen. Doch vom Fernsehen mal weg ins Netz, auch dort gibt es zuweilen Jahresrückblicke. Google etwa veröffentlichte einen Suchjahresrückblick, danach lauten die 5 häufigsten Suchbegriffe deutscher Nutzer 2017 WM-Auslosung, Bundestagswahl, Wahl-O-Mat, iPhone 8 und Dschungelcamp. Bei den Schlagzeilen des Jahres, die am meisten angeklickt wurden, stehen Bundestagswahl, Bitcoin und G20 auf den ersten 3 Plätzen. Noch Fragen? Ach ja, Facebook-Nutzer werden ebenfalls auf das Ende des alten Jahres eingeschworen, und zwar auf individuelle Art. Der Algorithmus stellt eine lose Abfolge von geposteten Fotos zusammen, die dann mittels hübsch designter Grafiken und einer Melodie miteinander verbunden werden. Das Ganze ist dann etwa 2 Minuten lang. Der Algorithmus bevorzugt Fotos mit Menschen. Je mehr Menschen zu sehen sind, desto eher kommen sie in die Auswahl. Christian Mayer beobachtet:
Das sind ja meistens so Happy-Momente, weil ich die ja selber erzeugt habe. Super Urlaub, neuer Job, irgendwas Tolles gemacht oder war einfach nur schön essen. Und das wird dir dann in diesen Rückblick reingespielt. Und wenn du die Rückblicke schaust im Fernsehen, sind das ja meistens eher die Toten, die Katastrophen und ab und zu mal ein berührender Moment oder irgendeine Hochzeit. Das scheidet sich ja schon wahnsinnig von dem, was man selber so jetzt in diesen neuen Kanälen da kuratiert bekommt von den Algorithmen.
Und damit ist die Rückblicksaison schon so gut wie beendet, genau wie das Jahr 2017. Aber bevor wir das alles feiern, Ihnen erstmal ein frohes Weihnachtsfest.